Ja, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von unserem Zweiblock.com. Und Erich, was haben wir heute für Themen parat?
Der AI-Mode von Google hat endlich gestartet in der Schweiz. Dann, hast du gewusst, dass mehr Leute auf Galaxus gehen nach Produkten suchen mit bei Google? Und als Hauptthema schauen wir noch die Funktionalitäten von einem CMS an. Was ein gutes CMS sollte haben.
Und
ein Tool-Tipp. Mit einer Verlosung könntest du ein Preis gewinnen im Wert von 120 Franken.
Also, dranbleiben! Und los geht's mit unserer neuen Ausgabe vom Zweiblock. Und heute haben wir wieder viele tolle Sachen. Wir fangen gerade an mit der News Nummer 1. Nämlich seit dem 8. Oktober heisst es in der Schweiz, bei Google hat sich etwas verändert. Der AI-Mode ist aktiviert. Und der wird jetzt langsam in der Schweiz ausgerollt. Wer ihn noch nicht sieht, hat ihn noch nicht. Aber es ist da.
Genau. Und zwar haben sie... In der Schweiz heisst das nicht AI-Mode, sondern heisst KI-Modus, habe ich gesehen. Ich habe den aufgeschaltet bekommen. Und das ist eine zusätzliche Registerkarte in der Google-Suche, die man oben auswählen kann, KI-Modus. Und das sieht man hat dann so aus wie ein Chatfenster von den anderen Chatbots, die wir kennen, die dort Fragen beantworten.
Wenn man spitzfindig ist und das eben noch nicht hat, die Tabs mit dem AI-Mode, dann lohnt es sich mal google.com /AI und dann wird meistens in einem Inkognito-Fenster erzwungen. Aber für alle anderen, die noch ein bisschen warten können, ein paar Tage warten und es kommt automatisch, bis die Funktion dann bei allen auch sichtbar ist in der Schweiz.
Jetzt, was besonders spannend ist bei dem AI-Mode oder KI-Modus, ist, Google hat dort eine spezielle Technik, die heisst Query Fan Out, wo sie die Anfrage tut in verschiedene Teilfragen unterteilen und so noch tut recherchieren, was Quellen sind, die Antworten zu diesen Fragen liefern und dann tut das Gemini-Model von Google die Fragen konsolidieren und dann als Antwort rausgeben. Also ich habe nicht mehr 100 Links, sondern ich habe eine Zusammenfassung, die nachher meine Frage dort entsprechend beantworten.
Was bedeutet das aber für dich als Nutzer? Du bekommst nicht einfach nur noch eine Liste mit Links, wie du es bis jetzt kennt hast, sondern eine maßgeschneiderte Antwort mit visuellen Effekten und Elementen, Quellen und Vorschlägen, die dir nachher anhand von deiner Frage hier ausgegeben werden. Besonders praktisch bei komplexen Fragen wie, was kostet eine 6 Monate lange Weltreise und wie soll ich die planen und welche Route soll ich wählen? Also das ist ja hochkomplex.
Genau, und das tut dann Google abbrechen in verschiedene Fragen, konsolidieren und die Antwort ausspucken. Was jetzt natürlich passieren wird aufgrund von dem, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert bei uns im Podcast drin, ist, dass die Leute nachher die Link nicht mehr anklicken. Also bei den AI Overviews haben wir das schon diskutiert und gesehen und wissen wir auch aufgrund von Studien, dass die Leute dort weniger nachher den Link anklicken und mit dem KI-Modus wird das vermutet und zeigt sich auch schon in den USA in Studien drinnen, dass dort noch weniger geklickt wird, weil die Leute Antworten gerade in dem KI-Modus überkommen.
Das ist also für die Content-Ersteller eben eine weitere Herausforderung, wie man als Webseitenbetreiber eben seinen Inhalt platziert. Die Studie zeigt auch weiterhin, wo du vorhin genannt hast, dass eben fast nichts mehr geklickt wird in den USA in dem AI-Mode, sondern eigentlich nur noch, wenn der Kunde explizit etwas will kaufen. Ansonsten trifft der Nutzer natürlich nur noch Entscheidungen anhand von den Informationen, die er in dem AI-Mode-Overview eigentlich dann bekommt. Also all die Informationen, die ihm dort dargestellt werden, genau, Längen dann meistens schon, außer ich will es eben dann kaufen.
Genau, und hoffen wir, dass dort ihnen auch immer das Richtige angezeigt wird und nicht irgendwie halluziniert wird oder etwas reinkommt, wo falsch wäre, was ja auch passieren kann, wie man weiss. Was wichtig ist vielleicht für die, die SEO machen, Google sagt selber, SEO bleibt SEO, auch in Zukunft, haben wir auch schon diskutiert bei uns im Podcast. Für aber nächstes Jahr wird das heissen, die Leute, der Traffic wird nicht mehr bei euch auf die Webseite drauf kommen, das wird immer mehr abnehmen, das werden wir sehen. Und es geht mehr darum, herauszufinden, wie man in diesen KI-Tools positioniert wird. Das wird aber die Schwierigkeit sein. Ich weiss im Moment nicht, wie man das auswerten kann, was man dort sieht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, bin aber nicht fündig geworden, ob ich jetzt im Analytics drinnen oder in anderen Tools, wie ich jetzt herausfinden kann, ob jetzt der User aufgrund des KI-Modus bei mir gelandet ist oder nicht. Das muss ich noch mal nachforschen. Was wir herausgefunden haben, ist gesehen, wenn ich im KI-Modus bin und den Link anklicke im Google Chrome Browser, dann wird in der URL wird ein Textsnippet mitgegeben und es wird Text markiert auf dieser Webseite drauf, was Treffer angezeigt wird. Das funktioniert aber nur im Chrome. Wir haben verschiedene Browser getestet. Das ist dort nicht gegangen und ich habe in dem Analytics nach dem Zusatz auswerten, der wird scheinbar rausgestrippt. Dort haben wir noch nicht geschaut, ob jetzt wir die sind, die das rausstrippen oder ob das Google ist, die das rausstrippt. Aber da gibt es ein paar interessante Fragen, wie man dann noch hat, das herausfindet, ob jemand von dem KI-Modus gekommen ist oder nicht. Da wird man sicher mal noch drauf kommen in einer späteren Episode.
Also es wird auch für das 2026 heissen, wir haben genug Content, um euch nachher immer auf dem neuesten Stand zu halten, wie ihr eure Seite in Zukunft müsst optimieren oder eben wieder die KI-Ausgaben können beeinflussen. Ich glaube, auf das raus läuft es. Kommen wir aber zu der News Nummer 2. Wir haben E-Commerce-Stimmungsbarometer 2025, der rausgekommen ist. Das ist von der Schweizerischen Post und die ist jetzt gerade da und hat überraschende Ergebnisse und du wirst uns sicher gerade erzählen, was die überraschenden Ergebnisse sind da drin.
Also eine spannende Aussage da drinnen ist gesehen, dass rund 54% von der Schweizer heute ihre Produktsuche bei Digitec Galaxus tätigen oder starten. Das heisst, es geht mehr zu Galaxus, wenn sie ein Produkt suchen, wie zu Google. Google oder bei Suchmaschinen haben noch etwa 50% von den Leuten gesagt, dass sie Suchmaschinen nutzen, für zum Produktsuche starten.
Das ist ja wahnsinnig, wenn man sich das überlegt, wenn der Schweizer jetzt von das Produkt versuchen, dass er bei Galaxus startet. Im Vorjahr war das noch ein Wert von 36%, die direkt bei Galaxus gestartet sind und immer noch 62% über andere Kanäle gestartet haben ihre Produktsuche. Also das ist ein krasser Wechsel jetzt vom Vorjahr und das zeigt, wie stark sich das ganze Verhalten auch verändert von den Leuten. Und wenn man jetzt noch denkt, wenn jetzt die ganze KI-Thematik noch reinkommt, dann wird das eben allweil im 26. nochmal ein komplett anderer Shift geben. In dem Zug ist aber auch zu nennen, dass zum Beispiel gerade Social Media Zugänge nur bei 2% liegen. Also der Startpunkt nur von 2% der Leute wirklich im Social Media startet. Hätte ich jetzt höher erwartet.
Ja, für Produktsuche. Ob jetzt das wirklich so richtig ist, wage ich ein bisschen bezweifeln, weil es gibt Studien, die sagen, dass vor allem auf TikTok sehr viel nach solchen Sachen gesucht wird. Aber Social Media ist natürlich mehr so die Inspirationsquelle und nachher gehe ich schauen, wo kann ich das Produkt kaufen. Also da sehe ich, was gibt es für Produkte und suchen gehe ich es nachher noch jemand anderes. Was auch, du hast KI-Suche angesprochen vorher, KI-Nutzung ist noch relativ tief, also nur rund 4% der Leute haben angegeben, dass sie Produktsuche in KI machen. Das hat wahrscheinlich, also so aus den Gesprächen aus und was ich sehe, dass da damit zu tun, viele noch das Gefühl haben, sie können mit KI einfach Bilder generieren und Text schreiben und gar nicht daran denken, dass so Sachen auch möglich sind. Da geht aber viel, da haben wir letzte Episode darüber geredet. Und jeder vierte, 24, unter 24 Jahren tut einmal pro Monat eine Produktsuche machen via KI. Also hat das so angegeben in der Studie drin.
Bei den Zahlungsmethoden gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kreditkarten, Twint und Rechnungen. Und es ist auch gerade in dieser Reihe von Kreditkarten liegt mit 30% immer noch knapp vor Twint mit 28% starkem Aufholen. Und die Rechnungen, wir sind Schweizer, immer noch bei 27% liegt. Die Schweizer bleiben also ihren traditionellen Zahlungsmitteln treu. Apple Pay und PayPal spielen in der Schweiz wirklich nur zu 4 respektive mit 7% eine Rolle.
Also, obwohl gerade PayPal ja massive Initiativen in den letzten Jahren getätigt hat, um im Schweizer Markt Fuß zu fassen, hat es aber nie richtig geschafft. Was auch noch wichtig ist, ist den Leuten das Thema Nachhaltigkeit und Retouren. Also 72% rund von den Leuten haben gesagt, Verpackungsmüll ist etwas, was ihnen wichtig ist. Also wie man hier damit umgeht, dass es möglichst wenig Müll bei den Verpackungen gibt. Und wie mit Retouren umgegangen wird. Bei Retouren umgegangen wird, da geht es darum, wenn ich jetzt ein Kleidungsstück zurückschicke, wird das nachher wieder entsprechend aufbereitet und weiterverkauft oder wird das fortgeschmissen. Also wie nachhaltig geht die Firma dort damit um. Wo die Leute Wert darauf legen, wenn sie dort online einkaufen, ist, dass Bedingungen klar geregelt sind und klar kommuniziert werden. Dass der Anbieter, das ist der zweite Punkt, der Anbieter wiederverwertbare Verpackungen hat, also die man wieder brauchen kann. Und rund 94% haben gesagt, ihnen ist wichtig, dass eine Retourenetikette beigelegt ist, wenn sie noch das Päckchen bekommen, zum Retournieren.
Damit sie es eben können retournieren nach einem Wochenende, wenn sie Kleider brauchen.
Genau.
Ja, es ist, Nachhaltigkeit wird von mir aus gesehen immer noch sehr unterschätzt und ich hoffe, das wird auch noch besser in diesem Bereich, weil eben, es ist so ein bisschen, ich lasse es kommen und schicke es wieder zurück. Es ist sehr viel Material, das da umeinander geschoben
Gut.
wird.
Aber da habe ich gerade heute wieder einen interessanten LinkedIn-Beitrag gelesen, wo jemand aus der Textilindustrie der Marchios von Switcher geschrieben hat, oder hat bei jemand anderem von den Mitbewerbern von ihm hat er gesehen, dass die Leute, dort ist irgendwie darum gegangen, Wollebulli, die hergestellt worden und verkauft worden ist. Dann haben die Leute irgendwie gefragt, ja, sind die Schafe, die Wolle hergekommen, ist irgendwie mit Soja, wo nicht aus irgendwie Südamerika kommt, gefüttert worden und wie sind die geschoren worden und also Riesenthemen rundherum. Und er hat dann schon die Frage gestellt, wie weit wollen wir dort wirklich mit diesem Thema noch gehen und wollen wir wirklich auf jedes individuelle Bedürfnis von irgendjemandem noch eingehen.
Aber kommen wir zu unserem Hauptthema, CMS für die Zukunft. Lass uns mal darüber reden, Erich, was ist ein modernes CMS? Was ist ein modernes Content-Management-System? Was müssen wir als Unternehmen wissen, wenn wir keine eigenen Entwickler haben und auch wenig technisches Verständnis?
Bei einem CMS geht es darum, dass die Inhalte in einer Firma drinnen selbstständig können aktuell gehalten werden können. Also dass Unternehmen, ohne dass sie jetzt eine IT-Abteilung oder Entwickler brauchen, das selber können machen. Jetzt, das Thema, das ist so riesig, dass wir das haben müssen splitten in zwei Teile. Also wir werden heute noch mal einen Teil von dieser Funktionalität besprechen und nächstes Mal gehen wir noch dann auf Themen ein wie SEO, Media, Asset Management und auch noch andere Themenpunkte, die in einem CMS relevant sind.
Und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, lass uns doch kurz noch einmal schnell erklären, was ist ein Content-Management-System überhaupt und welche Funktionalitäten soll es bieten?
Ja, also wie ich vorher gesagt habe, es geht darum, digitale Inhalte für einen Ausgabekanal, also es geht nicht nur um Webseiten, es geht ja, das heisst Content-Management-System. Es geht darum, digitale Inhalte, Content, den ich zu erstellen, dort drinnen zu managen, zu verwalten und ich soll das können machen, ohne dass ich Programmierkenntnis habe. Also im Detail heisst das, das Erstellen, das Formatieren von Text, dann noch das Aufladen und das Organisieren von Content und Medien, also Medien wie Bilder und Videos als Beispiel. Dann brauche ich ja auch die Möglichkeit, dass ich meine Inhalte für die Ausgabe muss können strukturieren muss. Also wir funktionieren immer noch über eine Navigation auf der Webseite drauf. Aber auch wenn ich das für andere Sachen ausgeben muss, muss ich das irgendwie können strukturieren. Muss können Menüs-Navigationen bauen und das Ganze nachher dann bereit machen, damit dass ich das eben auf verschiedene Kanäle und Devices kann ausgeben kann.
Das ist also ein wichtiger Punkt. Mit einem guten CMS kann ich also praktisch jede Art von Inhalt verwalten, bearbeiten, Blogbeiträge und News schreiben, Produktbeschreibungen erfassen, bis hin zu komplexen Elementen wie Formular, interaktive Formular oder sogar eben auch in einem CMS E-Commerce-Funktionalitäten, die ich abdecken kann.
Genau. Und ein wichtiger Punkt dort im Backend von so einem CMS-System ist die Benutzerfreundlichkeit. Etwas, was dort hilft bei der Content-Erstellung, sind sogenannte VisiWig-Editoren.
Also VisiWig, what you see is what you get, das kann man sowohl im Frontend haben, wie auch im Backend, wie du das jetzt gesagt hast. Das ist wirklich ein Game-Changer für solche, die nicht so technisch versiert sind. Damit können die Inhalte natürlich beim Bearbeiten gerade visuell erkannt werden, was ich jetzt hier mache. Ist jetzt das eine grosse Überschrift, eine kleine, welche Layout-Elemente habe ich, wo ich jetzt hier gerade am Bearbeiten bin. Und so habe ich auch gerade das Ergebnis, wie das nachher auf der Seite wird aussehen. Und ich bin nachher nicht überrascht, wenn ich es dann im Frontend anschaue.
Genau, also das kann man sich so vorstellen wie so ein Mini-Word, das im Backend drin ist, wo ich ein Textfeld editieren kann, Fett formatieren, Links setzen und so weiter. So ein guter VisiVig-Editor ist übersichtlich und bietet auch die Möglichkeit, dass ich gewisse Sachen einschränken kann. Also ich biete nicht die volle Palette an, mit irgendwie Schrift, Schriftgröße ändern und das volle Programm, sondern das, was soll erlaubt sein, was der Editor oder der Redaktor soll im Frontend können ändern können, das tue ich ihm immer so einen VisiVig-Editor zur Verfügung stellen. Und das soll auch entsprechend übersichtlich noch sein, also nicht mit zu vielen Funktionen oder Optionen, die er dort auswählen
kann. Was wir bei vielen Kunden beobachten, ist auch, dass es eine extrem gute Vorschau-Funktionalität braucht. Es gibt verschiedene Arten von CMS, wie sie ihren Inhalt auch ablecken oder wie sie auch den darstellen. Es gibt auch CMS, wo ich eigentlich Content-Blöcke redaktionell bearbeiten und pflegen und Inhalt erfasse. Und erst nachher werden die Inhalte zu einer Seite zusammengebaut. Also die Vorschaufunktion von einem CMS ist extrem wichtig, dass wir eben nachher ohne irgendwie grossen Aufwand können sagen, wie sieht die Seite aus, damit ich nachher nicht irgendwie im Blindflug Content veröffentliche.
Und die Vorschaufunktion sollte ja auch die Option bieten, dass ich dort drinnen die Preview habe und sehe für verschiedene Ausgabekanäle, also vor allem für die Ausgabekanäle, die für mich relevant sind. Wenn wir jetzt von einer Webseite reden, dann heisst das, ich sollte das können ausgeben, in Preview für ein Smartphone, für einen Desktop-PC und für ein Tablet, sofern notwendig, aber sicher Smartphone und Desktop-PC sollte man dort drauf können anschauen.
Bringt mich natürlich zu einem weiteren Punkt, wo wir darüber diskutieren müssen. Das ist nämlich die zeitgesteuerte Publikation. Wenn ich gerade vor Weihnachten bin und ich habe noch eine 14 Tage Weihnachtsferien, möchte ich vielleicht den ganzen Content, den ich jetzt habe für Weihnachten, noch am Ende Jahr abstellen und für das neue Jahr den neuen Content zur Verfügung stellen. Also ich muss auch die Elemente ein- und ausschalten oder Seiten ein- und ausschalten. Ich muss die Inhalte planen, vorgängig aufbereiten und eben auf den Zeitpunkt hin können gesteuert ausgeben.
In der Vorschaufunktion ist es auch bei den zeitgesteuerten Publikationen wichtig, weil es kann ja sein, dass auch verschiedene Teams zum Beispiel Inhalte beisteuern oder etwas, dass ich sagen kann, zeig mir die Webseite, wie seht ihr in zwei Wochen um 12 Uhr am Nachmittag aus und dann alle Content-Elemente, die dort drauf sollen erscheinen, ich zeitgesteuert kann in dieser Vorschau drinnen entsprechend anschauen. Das ist etwas, was nicht aus der Vergangenheit heraus, wo ich weiss, wo nicht alle CMS können. Viele haben einfach eine Preview-Funktion, aber eine Version von einer Seite zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigen und alle Content wird genauso geholt, das ist etwas, was nicht alle CMS können. Ist aber extrem wichtig für euch, dass ihr dort seht, wie sieht die Seite denn noch aus.
Und wir haben gerade letztens in einem Gespräch so eine Situation geschildert bekommen, wo die Marketingabteilung eine neue Produktankündigung vorbereitet hat in einem CMS und hat nachher nicht genau schauen können, wie die aussieht. Es sind ja verschiedene Leute, die damit zusammengearbeitet haben. Und dann ist der Tag X gekommen und wo der Content dann live war, waren die Bilder verzerrt und Call to Actions haben nicht alle richtig funktioniert. Das ist natürlich dann ärgerlich, wenn ich nicht, wie wir jetzt bei unserem CMS, einfach können sagen, zeig mir das an, wie es aussieht mit allen einblendeten Elementen am Tag XY in der Zukunft und ich habe dann eine klare Vorschau von dem, was mich dann dort an dem Tag X zu dieser Stunde Y erwartet.
Bei dem, auch aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, da kann ich sagen, dass, oder auch aus der Gegenwart, Typo 3 bietet dort eine super Funktionalität, was das anbelangt. Schon seit vielen Jahren, dass ich zeitgesteuerte Previews entsprechend machen kann. Und wie ich es vorher schon angedeutet habe, gerade bei Headless-Systemen ist alles, was mit Preview zu tun hat, eine schwierige Situation. Weil dort das Frontend und das Backend voneinander getrennt sind. Und wenn es dann noch um Zeitsteuerung und so weiter geht, dann wird es gerade noch mal eine Runde ein bisschen komplexer.
Was die Medienintegration angeht, sind wir gerade beim nächsten Thema. Also nicht nur das geschriebene Wort ist wichtig, sondern auch das Bild, das Videoformat. Das ist etwas, was heute auch sehr häufig erst im Nachhinein so im Detail angeschaut wird. Kann ich jetzt ein Video integrieren direkt mit einem YouTube-Link, mit einem Vimeo-Link, oder muss ich das MP4 runterladen? Was muss ich runterladen? Welche Bildformate habe ich zur Verfügung? Tun wir sie nachher ins Frontend umrechnen in ein WebP, oder eben tun wir ein YouTube-Video nachher auch zuschneiden fürs Mobile? Das sind extrem wichtige und sehr tricky Fragen, wo ein CMS richtig stark muss sein, damit man hier smooth die ganze Integration und Organisation von Medien kann absolvieren.
Und gerade heute, wo wir verschiedene Formate in den Ausgabekanälen haben, also Stichwort responsive, ist es gerade bei den Bildern wichtig, dass das CMS oder das Asset Management, die Lösung, die ich dort zur Verfügung habe, die Bilder nicht einfach die grossen Bilder nimmt und zusammenstaucht und die Bilder bleiben gleich gross, sondern die Bilder tut anberechnen auf die entsprechende Größe, die es braucht. Und dann haben wir noch die zweite Herausforderung, dass halt Desktop ist eher ein horizontales Format und Smartphone eher ein vertikales Format. Dass ich dort kann, wie sagen wir jetzt, eine Person ist in einem Bild drin, die Person kann fixieren und der Rest rundum sich dann um die Person herum anpassen. Also wir sagen dem Focus Point, dass das automatisch noch dann richtig dargestellt wird. Dass ich nicht für jede Bildschirm oder responsive Screen Size muss eigene Bilder aufladen, die diese Grösse noch abdecken und die Problemstellung, die ich habe. Was dann auch wichtig ist, wir haben jetzt über Bildbilder geredet, es geht nicht nur darum, die im Frontend auszugeben, sondern irgendwann habe ich mal so eine riesige Menge an Bilder, Dateien und was auch immer, Medienasset. Ich brauche auch eine Lösung, die im Hintergrund, im Backend innen, mir eine Verwaltung von diesen Elementen erlaubt, also was ich dort suchen kann, die kann kategorisieren, Verschlagworte mit Tags als Beispiel.
Ein weiterer Highlight in der Schweiz ist natürlich immer unsere Mehrsprachigkeit. Das ist sehr zentral, auch gerade für Extension. Denkt man mal an CMS-Systeme wie WordPress oder so. Unglaublich viele Entwickler, aber alle in einem einsprachigen Raum. Darum sind die meistens dann die Extensions nicht in der Lage, mit mehreren Sprachen umzugehen. Also die Unternehmen wollen in der Schweiz typischerweise den Inhalt in verschiedenen Sprachen ablegen, insbesondere wenn sie natürlich auch international unterwegs sind, sie sprachen ein Riesenthema. Das muss man sehr genau anschauen, weil dort gibt es auch viele Schwierigkeiten in einem CMS mit Sprachen.
Weil da geht es nicht nur darum, ich muss die Texte nicht nur übersetzen, sondern ich muss die Übersetzungen, die Texte noch dann auch können verwalten. Also ich muss wissen, welche Texte habe ich schon übersetzt, welche noch nicht, welche müssen vielleicht geprüft werden. Das gibt ganz neue Anforderungen an Systeme, die sauber abgehandelt werden müssen. Das ist relativ komplex. Ich kann Sprachen auch in den Systemen drin vielmals über verschiedene Methoden machen. Ich kann das entweder machen, indem ich sage jetzt einfach mal so auf eine Seite drauf gehe und dann dort ein Feld habe von Deutsch und Französisch, wo ich das eintragen kann. Es gibt aber auch eine andere Variante, wo ich jede Seite in einer einzelnen Sprache neu anlege. Mit aber den gewissen Herausforderungen, also es kennt jeder wahrscheinlich das, ich tue die Sprache wechseln auf einer Webseite und bin nicht mehr auf deren Unterseite, wo ich vorher gesehen bin, sondern ich lande auf der Homepage drauf und muss mich dann wieder runterhangeln, bis ich wieder bei dieser Seite bin, wo ich gerne möchte sein. Das sind Problemstellungen, die müssen angeschaut werden und entsprechend dort müssen gelöst werden. Und dann kommen noch SEO-Aspekte dazu. Bei mehrsprachigen Webseiten gibt es dort SEO-Massnahmen, also Stichwort hreflang-Tags und canonical URLs, die richtig gesetzt werden, damit das noch super funktioniert.
Genau dort liegt der grosse Stolperfall, gerade für Unternehmen, die vielleicht auch ein bisschen weniger technische Expertise haben. Ein gutes CMS tut also oder muss oder sollte also die SEO-Anforderungen automatisiert erfüllen. Also beispielsweise, ich habe jetzt eine Seite und ich habe dort jede Sprachversion. Und dann muss auch in jeder Sprachversion übers Kreuz der korrekte hreflang-Tag in Code eingeschrieben werden, damit nachher eben die URL-Struktur SEO-freundlich bleibt und alle Search Engines das auch sauber können indexieren können. Wir nicht eine länderübergreifende Kannibalisierung haben. Also dort gibt es ganze Haufen, die genau schieflaufen kann, wenn man so etwas macht. Oder schön ausdrückt, da kann man richtig viel, richtig gut machen mit dem richtigen
CMS. Genau. Und dann, es geht ja nicht nur darum, wie in der Schweiz, wo wir drei Sprachen haben, die mindestens abgedeckt werden sollen, sondern ich kann ja auch international unterwegs sein und Englisch USA, Englisch UK, mit Deutsch in Deutschland und in der Schweiz und so weiter, ist das auch nochmal unterschiedlich und dann brauche ich auch eine entsprechende URL-Struktur, die ich machen über entsprechende Unterverzeichnisse. Das heisst, dann heisst cs2.ca/de über Subdomains de.cs2.ca oder ich mache sogar eine eigene Domäne cs2.ch, cs2.com und was auch immer, zum entsprechend das abdecken. Aber da braucht es jemanden mit Erfahrung hinten dran, der dort kann mithelfen, damit dass man dort nicht in eine Sackgasse reinläuft.
Die Sackgasse kann gross sein, vor allem wenn ich verschiedene Domainnamen habe, dann muss ich eben den HRF-Lang über den Domainnamen über, sogar übergreifen können, in den anderen Codes innen ausgeben. Und das ist dann ganz sicher der Schwarzgürtel beim Karate. Also hier die richtige Struktur und Strategie zu wählen, ist am Anfang vor allem entscheidend, weil wenn wir am Anfang falsch abbiegen, dann ist der Weg, noch so etwas auszukorrigieren, extrem aufwendig und hat meistens in der Folge eine negative SEO-Auswirkung auf das Suchresultat.
Genau. Aber reden wir doch mal noch über Rollen und Berechtigungen, wo gerade in grösseren Teams und wenn es dann in grösseren Teams noch Multidomain drin reinkommt, ein spannendes Thema ist, wie ich dort Berechtigungen vergeben kann.
Das ist absolut ein spannendes Thema, weil Rollen- und Rechtemanagement können sehr oft unterschätzt werden, gerade wenn viele Mitarbeiter zusammen am gleichen CMS arbeiten und vielleicht unterschiedliche Befugnisse haben. Und dort kann es dann sehr schnell passieren, bei einfacheren CMS wie WordPress oder so, dass man mit einem Rechtesystem, das nicht übergreifend über den Inhalt kann definiert werden, dass einfach können Fehler entstehen durch das Bearbeiten von zu vielen Rechten. Und auch Workflows, wer darf was, wie, wenn ändern, ist auch so eine Sache. Wer darf wie, was freigeben, ist so eine Sache. Also da gibt es ganze Haufen Sachen, die man von Haus aus jetzt zum Beispiel in einem Typo 3 machen kann. Aber auch das muss man sehr gut am Anfang anschauen, weil das macht einem das Leben so einfach. Und man kann vor allem den Leuten alles ausblenden, wo sie nicht zuständig sind. Dann ist auch viel klarer, wer darf und soll wo in welchem Meter arbeiten.
Und dann gibt es auch die ganzen Content-Workflows. Also wer darf Content anlegen? Wer darf noch den Content publizieren? Der Content läuft vielmals in den Firmen drin, mehrere Stationen, also vor allem eben dann in grösseren Unternehmen. Und dort gibt es dann verschiedene Fragen, was effiziente Prozesse braucht, damit das ohne grosse Abstimmung kann abgewickelt werden.
In diesem Bereich muss man auch daran denken, wenn man börsenkotiert ist, dass man auch dort Regulatorien unterlegen ist, damit man eben auch Publikation von solchen Sachen müssen auch eben in der Hierarchie stimmen, in den Workflows stimmen. Auch zum Beispiel probieren alle, die gerne mit Börsen Geld verdienen, weil am Geschäftsbericht ankommen im Vorfeld. Also der Geschäftsbericht darf nicht schon aufgeladen sein und über eine URL abprüfbar im Vorfeld. Das sind alles so wichtige Sachen, oder eine Rechtsabteilung muss immer schauen, ob alles konform ist, was geschrieben worden ist. Dort braucht es dann eben genau solche Workflows und Abhängigkeiten. Und dort stoßen ganz viele CMS schon von Haus aus an Grenzen. Da ist wichtig, dass man gerade am Anfang schaut, welche Erweiterung braucht man, welche Einschränkungen braucht man, welche spezialisierten Systeme können das dann auch abdecken, was man als börsenkotiertes Unternehmen zum Beispiel hat. Und eine kleine Anekdote am Rand. Wir hatten einmal einen Kunden gehabt, alles nach Börse kotiert und co. Und einen tollen Workflow gehabt. Und die Realität und der Workflow können dann sich unterscheiden. Ist ein bisschen, wenn du zum Bahnhof läufst und der Weg über eine Ecke vom Rasen geht. Weil dort hat es dann jemanden mal gegeben, dass der CEO neben dem Webmaster gehockt ist und gesagt hat, neben dem Workflow durch, das muss jetzt gerade online gehen. Also genau, muss man so eben alles können.
Das ist so der Klassiker im Workflow. Oder der, der muss freigeben, der ist jetzt in der Ferien. Oder der, der den nächsten Schritt muss auslösen, der ist in der Ferien. Und dann wird es eben noch einen interessanten, spannenden in den Workflow drin, wie man das entsprechend lösen. Und so, ich sage jetzt, sich Bypass gleich offen lässt. Ein anderes Thema, ist, da reden wir auch schon lange drüber, ist die Trennung von Content und Layout. Früher ist das so vertrieben worden, dass man gesagt hat, wenn man das macht, dann kann man das CMS austauschen oder ein neues Frontend machen mit dem gleichen CMS und kann das ganz einfach dann noch übernehmen. In der Realität hat das dann noch ein bisschen anders ausgesehen, aber ja, die Trennung von Content und Layout ist ebenfalls ein wichtiges Thema.
Sehr wichtig, gerade auf Bezug wegen dem responsiven Design und den mehreren Ausgabekanälen. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber geredet. Headless CMS ist dort das Stichwort. Und so wie es aussieht, auch in Bezug auf die zukünftigen KI-Agenten. Mhm. Und brauchen die denn überhaupt noch ein Web-Frontend? Fragezeichen.
Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen eben in Zukunft zum Thema KI dort dann auch noch rein schauen, man hat eine KI-Integration oder KI-Tools, die mich unterstützen bei der Content-Erstellung und Bearbeitung, die werden auch immer wichtiger. Dort auch, wie kann KI integriert werden in so ein Backend rein, und dort haben wir ja in der Episode 8, ist das glaube ich, gewesen, haben wir über das Thema MCP gesprochen, wo dort, so wie es aussieht, im Moment eine zentrale Rolle wird spielen. Also die Episode 8 wird sicher zum Thema MCP und KI-Integration, wenn die noch nicht gehört haben, etwas Spannendes für euch sein.
Und interessant auch zum Thema Headless CMS, wo der Content ja zentral verwaltet wird und dann über die API an die verschiedenen Ausgabekanäle ausgespielt werden, sei es jetzt eine Webseite, eine App oder eine Applikation. Dort ist ja dann das so ein bisschen der Trigger, der etwas genau in verschiedene Kanäle geht. Genau. Das ist dann wieder das, was wir vorhin gerade erzählt haben, mit Voranschau und so, ist dann schon wieder, auch wieder ein bisschen schwieriger.
Genau, dort wird es dann spannend. Aber Headless-Ansatz gibt sicher enorme Flexibilität, aber ist nicht für alle geeignet. Dort haben wir auch in der letzten Episode 12 haben wir dort darüber geredet, was so die Vor- und Nachteile von Headless-Systemen sind. Also da müssen wir jetzt vielleicht nicht irgendwie noch detaillierter rein hineingehen. Ja.
Was würdest du aber jetzt so, wenn wir noch einmal ein kleines Summary machen, was muss der Entscheider für ein CMS für Entscheidungen fällen oder wie soll ein Unternehmen in dieser Richtung jetzt eigentlich so ein bisschen, was sind seine Fragen, die er für sich ein bisschen muss die beantworten am Anfang?
Also am Anfang, bevor es überhaupt darum geht, ein System auszuwählen, geht es einmal darum, dass ich mir klar wird, was will ich überhaupt zeigen, was will ich überhaupt auf dieser Seite drauf machen. Das kann ich so machen, indem ich mir überlege, okay, was habe ich für Zielgruppen, wo die Informationen auf meiner Webseite drauf relevant sind, und zu welchem Zeitpunkt vom Customer Journey möchte ich denen die Antworten liefern oder was für Antworten liefern, wenn die dort dann durchgehen. Wenn ich das nachher dann habe, wenn ich die Fragen habe, die ich möchte beantworten, kann ich definieren, wie tue ich die Fragen beantworten, mit was für Inhalt. Das einmal grob, das muss noch nicht im Detail sein, und kann dann einmal eine Struktur aufbauen, wenn ich eine Struktur von meiner Webseite mache, und kann dann anfangen, dort nachher den Abend zu arbeiten und die detaillierten Inhalte davon zu definieren. Und dann bin ich am Punkt, wo ich weiss, was für Funktionalität oder was für Inhalt brauche ich überhaupt in meinem CMS inne und wie muss ich die können pflegen. Also ich kann dort raus, nachher dann der, der CMS an den Start bringt, kann Datenstrukturen ableiten und kann man nachher dann darauf aufbauen und alles entsprechend zur Verfügung stellen, damit das gepflegt werden kann.
Tönt komplex, aber dann kommen eben wir ins Spiel. Also einen erfahrenen Partner wie CS2 müsst ihr dann ins Boot holen oder könnt ihr ins Boot holen, der euch dann in diesem Prozess kräftig unterstützt. Weiter sollte man auch ja einen Zukunftsblick dann auch schon im Fokus haben. Das heisst, man muss ja nicht gerade den Bentley bauen, aber man muss wissen, wie man kann ausbauen, wie man kann mitwachsen und wie man nachher kann die ganze Sache erweitern mit neuen Funktionalitäten oder eben auch neuen Anforderungen, die mit dem Wachstum dann auch mitkommen.
Und dort ist es auch wichtig, dass man entsprechend noch bei der Einführung begleitet wird und auch die Leute geschult werden. Die Systeme, die sind nicht ganz so einfach. Also wir haben vorher über Medien darüber geredet. Viele Leute wissen nicht, wie Bilder funktionieren, was für Bildformate es gibt, was für Videoformate es gibt. Das sind alles technische Themen, die ihr jemanden braucht, der ein Spezialist ist auf diesem Gebiet, wo euch dort weiterhelfen kann, wie man das am besten organisieren und wie man das entsprechend macht. Also die ganze Schulung und der Support von einem Anbieter ist wichtig, damit das dir noch die Arbeitungszeit anbringt und auch entsprechende Anpassungen spezifisch auf Bedürfnisse von eurem Unternehmen oder von euren Prozessen entsprechend ausrichten.
Und wie es der Onkel Dennis so schön sagt, ein CMS ist am Ende nur so gut, wie es eben der Integrator integriert hat. Das ist eben das Zusammenspiel, das es braucht, damit die Software nachher für das Unternehmen richtig eingesetzt werden kann. Es muss an die Bedürfnisse des Unternehmens eigentlich angepasst und implementiert sein. Es soll auch dort maßgeschneidert sein, wo es einen Grund gibt, dass es maßgeschneidert ist. Und dort Standard, wo es eben Sinn macht, auf einen Standard zu gehen. Es muss nicht immer etwas neu erfunden werden. Man kann mit vielen guten Standards, die wir ja schon von Haus aus auch schon drinnen haben, wir haben auch schon davon geredet, eben dann auch gerade schon eine gute Grundlage haben, um nachher das Richtige umzusetzen. Und das ist dann vielleicht am Schluss der entscheidende Unterschied.
Und was wichtig ist, ist, dass der Partner nicht nur ein technischer Partner ist, sondern auch euer Geschäftsmodell und euer Business tut verstehen und euch dort dabei hilft, das Ziel des Unternehmens entsprechend zu erreichen. Es geht dort dann auch darum, im Hintergrund noch hat er dann, die Prozesse und die Tools effizient zu bauen, weil eure Mitarbeiter sind noch hat er die den Content erfassen, die jeden Tag mit diesem System arbeiten. Und je effizienter die das machen können, desto mehr Kapazität haben sie frei, sich um andere Themen zu kümmern, die nicht so repetitiv sind, die ihr Mehrwert generieren, um euren Kunden hochwertige digitale Erlebnisse bieten.
In dem Sinn, nicht zu vergessen, wir machen jetzt hier Pünktli, weil es geht in der nächsten Folge genau weiter in dem Thema, wo ich finde, sehr spannend, sehr komplex. Vielleicht hat der ein oder andere beim Starten vom Losen vom Hauptthema gedacht, weiss ich ja alles, aber ich bin sicher, es kommen immer wieder Facetten auf, wo man eben nicht daran denkt. Hier.
Genau.
Also, Fortsetzung folgt an dieser Stelle.
Genau. Dann gehen wir zu unserem Tooltip, den wir jedes Mal drin haben. Und da haben wir heute etwas ganz Spezielles für uns. Und zwar etwas, das jedem SEO-Verantwortlichen oder wer sich interessiert für das Thema extrem hilft. Und zwar ist das Tool, das heisst Rank It Up. Und das ist von uns, von der CS2, etwas, das wir entwickelt haben.
Super, ein eigener Tooltip. Rank It Up ist ein schlankes Browser-Tool, wo ihr könnt, einzelne SEO-Tools ersetzen könnt, die ihr heute schon im Einsatz habt. Es ist eine Browser-Extension für Chrome und ihr bekommt nachher in diesem Tool eigentlich eine komplette Analyse von eurer Seite, von euren Metadaten, von der Seitenstruktur bis hin zu den Redirects, bis hin zu Tracking Codes sind sie eingebaut, sind sie nicht. Und wenn wir überall ein Höckchen haben, dann sind wir gut.
Und gewisse Links, die auf andere Tools zeigen, zum Schema validieren und so weiter. Also alles, was für SEO gebraucht wird, ist dort drinnen entsprechend abgebildet. Jetzt, das dort nach einer riesigen Zeitersparnis in diesem Tool drinnen, wie ist denn das entstanden?
Ja, wir haben jeden Tag mit dem zu tun. Ich bin sehr viel in Gesprächen mit Kunden. Wo können wir, wie können wir, was können wir noch anpassen? Und dort habe ich verschiedene Snippets gehabt, die ich als Lesezeichen bei mir hinterlegt habe. Ich habe verschiedene Extensions installiert gehabt. Und ich habe immer gedacht, warum bringen wir das nicht auf einen Punkt? Weil ich muss immer studieren, wo mache ich jetzt, wo schaue ich Schema an, wo schaue ich den Robots-Text an. Dann musst du wieder schauen, wo ist es. Eigentlich das alles an einen zentralen Ort bringen, das haben wir eigentlich mit dem Tool probiert umzusetzen.
Okay, das heisst, du siehst bei dir im Chrome-Browser jetzt unterdessen die Adresszeile, die URL auch wieder besser, ja, weil nicht so viele Extensions installiert sind.
Genau, das sehe ich so. Ja.
Kostet RankyData etwas oder was kostet das?
Natürlich ist das für unsere bestehenden CS2-Kunden kostenlos, weil das soll ja auch etwas sein, was für unsere Kunden explizit ist. Dann sind aber natürlich viele Kunden gesagt, ja, wir wollen das auch nutzen und darum gibt es auch für Nicht-CS2-Kunden zwei Möglichkeiten. Entweder sofort zu CS2-Kunden zu werden, dann kriegen sie das Tool natürlich kostenlos, oder in den verschiedenen Lizenzpaketen, wo wir es auch anbieten. Eine Einzellizenz kostet 120 Franken pro Jahr. Das heisst, das sind gerade mal ein paar Franken pro Monat. Und die Zeitersparnis, die wir dadurch haben, und auch die Rankingverbesserung, die wir dadurch schaffen, ist enorm. Für Teams, Firmen und so weiter gibt es ein Paket 3, 5, 10er Lizenzen mit reduzierten Preisen.
wenn ich jetzt würde wissen, ob das etwas für mich ist und wo mir das hilft, kann ich das dann auch testen, das Rank It Up?
Prüfe, wer sich ewig bindet, hat einmal einer gesagt. Und darum gibt es natürlich selbstverständlich eine kostenlose 30-Tages-Testlizenz, wo man bei uns direkt auf der Webseite cs2.ch/rankitup kann bestellen. Die Installation ist einfach, man kann sofort loslegen, den Code rein und dann hat man alles, was man braucht.
Super. Also ich brauche das Tool auch schon seit jetzt einiger Zeit und kann das jedem empfehlen, mal auszuprobieren, was ich mit dem Thema SEO auseinandersetzt. Und SEO wird ja nicht weggehen, wie man das immer diskutiert hat jetzt oder gesagt hat. Die Thematik ist hochaktuell, immer noch im Moment, die ganze SEO-Thematik. Und das Rank It Up hilft euch dort auch für die KI-Assistenten entsprechend optimieren.
Und genau darum verlosen wir jetzt auch gerade noch unter allen LinkedIn-Kommentaren, die wir bekommen, bis am 2. November eine Einjahreslizenz im Wert von 120 Franken. Also tönt doch da unten kommentieren, warum ausgerechnet ihr solltet die Lizenz von uns bekommen. Also der Gewinner geben wir dementsprechend am 3.11. bekannt und ich hoffe, du bist eben unser Gewinner. Und sonst können wir immer noch Kunde werden und bis das so weit ist, würde ich sagen, wir danken euch herzlich.
Genau.
Bleibt gesund und gefräst. Bis zum nächsten Mal.
Und nächstes Mal geht es weiter mit dem Teil 2 von der Funktionalitäten vom CMS. Nicht verpassen.
Gerne.